SWR Kultur. Gespräch.
Mit Gregor Papsch, hallo. Mein Gast heute ist schwer verliebt und das schon seit vielen, vielen Jahren. Antje Boetius ist bei uns. Sie liebt das Meer und ganz besonders seine unendlichen und geheimnisvollen Tiefen. Antje Boetius ist Deutschlands bekannteste Meeresbiologin und Tiefseeforscherin. Sie hat überall auf dem Planeten die Ozeane befahren und ist in sie hinabgetaucht. Und ein Leben an Land hat sie natürlich auch als Professorin an der Universität Bremen und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Und jetzt ist sie in Hamburg bei mir im Studio. Hallo Antje Boetius.
Hallihallo.
Das Meer ist ihre große Leidenschaft, ihre große Liebe. Und ist das jetzt zu pathetisch, wenn ich sage, ist ihr Lebensglück?
Also eins von meinen Lebensglücken, muss ich dann ehrlich sagen. Aber es ist schon richtig, diese Verbundenheit gibt es schon sehr lange. Und sie ist nicht nur wissenschaftlich begründet, das ist auch richtig. Auch wenn es natürlich jedem klar sein sollte, dass es ohne den Ozean auf dem Planeten Erde gar kein Leben gäbe.
Sie haben mal gesagt, Sie begrüßen das Meer und verabschieden sich von ihm. Sie freuen sich an ihm und leiden mit ihm. Das heißt, das Meer ist für Sie wirklich eine persönliche Beziehung.
Ja, es ist eine Mitwelt, ein Lebensraum, der mir, seit ich klein bin, auch wenn ich in Darmstadt, was ja nicht gerade über ein Meer verfügt, nur einen Teich, den Wog, auch wenn ich da aufgewachsen bin, waren aber schon die ersten Kindheitserlebnisse am Meer für mich prägend. Dieses frühe Schwimmen lernen, von Wellen getragen werden, die merkwürdigen Lebewesen, die aus den Meeren kommen oder dort zu sehen sind. Und dann die Bücher, die ich gelesen habe, dass die Idee, dass es der größte Teil des Lebensraums Erde eigentlich unter Wasser ist und noch so viel zu entdecken ist, das hat mich geprägt. Und alles das zusammen macht eben diese Beziehung aus. Natürlich aber auch die fundamentale wissenschaftliche Neugierde, die mir gegeben ist. Also auch diese großen Fragen, die wir noch zu beantworten haben, das ist auch etwas, was mich täglich beschäftigt.
Wo haben Sie sich kennengelernt, das Meer und Sie? Sie haben eben erzählt, in Darmstadt aufgewachsen. Wo fährt man da hin ans Meer, an die Nordsee?
Meine Eltern, die sind Zelten gefahren mit uns an die Nordsee, genau. Das war bestimmt eine der ersten Begegnungen. Ich habe auch an die Nordsee, um vielleicht mal gerade mit einem optimistischen Einstieg zu kommen, immer die Erinnerung, dass es stinkt und dass man sehr schmutzig wird am Meer. Und zwar habe ich mit meinen Geschwistern immer viel gespielt am Strand. Und danach, bevor wir dann wieder ins Zelt durften, sind wir abgeputzt worden mit Lösungsmittel, weil damals tatsächlich die Nordsee schmutzig war. Sie hatte so viel Öl am Strand,
das waren die
Öl
70er
im Wasser.
Jahre.
Genau,
mhm.
Die 70er Jahre.
Das kenne ich auch.
Ja, ne? Und dann wurde man von den Eltern da abgerieben mit irgendwas, Lösungsmittel, Petroleum und das hat alles so gestunken. Aber dennoch war es herrlich, da draußen rumzutollen. Und das ist doch mal eine der großartigen Dinge, als dann klar wurde, so kann es nicht weitergehen und zum Beispiel Doppelhüllentanker verpflichtend würden, Ölunfälle eingeschränkt wurden, Arbeitssicherheit auf den Meeren verbessert wurde. Seitdem ist unsere Nordsee viel sauberer und Kinder müssen nicht mehr mit, Terpentin abgerieben werden.
Richtig. Das waren jetzt sozusagen die praktischen Kindheitserfahrungen. Gab es auch theoretische? Gab es besondere Wegmarken, Bücher, Romane, Filme? Jules Verne
alles davon.
War es, glaube ich.
Alles davon. Also es gab natürlich, mein Vater als Schriftsteller hatte immer Geschichten für uns zu erzählen.
Henning Boetius.
Mhm. Und so bin ich mit Liedern und Geschichten aufgewachsen. Er hat für uns als Kinder Piratenlieder gesungen. Meine Mutter, Lehrerin, Deutschlehrerin, hatte auch immer für uns Geschichten. Wir hatten sehr früh als Kinder die Drei-Groschen-Oper als Schallplatte. Und da gibt's ja auch alles Mögliche. Seeleute, Haie und Menschen, die sich wie Haie betragen und solche Sachen. Dann habe ich Jules Verne gelesen. Das hat mich fasziniert, diese Idee des Abtauchens und Unterwasserleben, Schatzinsel. Und filmisch, wir durften nicht viel Fernsehen gucken, aber damals gab es ja für Kinder auch wunderbar anzuschauen von Lotte und Hans Haas Entdeckungsreisen, aber auch Jacques Cousteau. Und diese Filme, erst noch auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher, später bunt, haben auf mich einen unfassbaren Eindruck gemacht, dass Menschen es als Beruf haben, auf ein Schiff zu gehen, loszufahren und unfassbar vielfältiges Leben zu entdecken. Da war mir schon in jungen Jahren klar, ich werde Ozeanentdeckerin.
Gab es damals auch schon die wunderbaren Hörspiele? Jules Verne, 50.000 Meilen unter den Meeren.
Sicherlich, aber ich kann mich nicht an Hörspiele erinnern. Ich glaube, ich hatte mal eine
Winnetou-Schallplatte.
Es gibt sie
auf jeden Fall heute.
Gibt
kann
es,
man
ne?
wirklich nur empfehlen. Ja. Die sind ganz fantastisch.
Ja. Nee, ich habe immer lieber gelesen. Ich hatte eine Winnetou-Schallplatte, erinnere ich. Aber viel lieber habe ich gelesen.
Hm. Was löst das Meer für Gefühle in Ihnen aus? Also, was finden Sie dort, was Sie an Land nicht finden?
Ich komme gerade von einer Woche Segeln und Tauchen bei den Azoren. Und da habe ich wieder gemerkt, dieses Ankommen und diese Zeit, die man auf und unter Wasser verbringen kann, die führt bei mir wirklich zu so einem Heimatsgefühl, zu so einem Gefühl tiefer Verbundenheit, auch wenn es mal ordentlich schaukelt oder regnet oder kommt kaltes Wasser, kommt hoch oder man fängt an zu frieren, weil man schon zu lange da draußen ist. Es ist für mich ein Ort, der Leben symbolisiert. Fruchtbares, vielfältiges, unbekanntes Leben. Und deswegen ist es etwas, wo ich mich sehr zu Hause fühle.
Sie haben jetzt in Ihrem Berufsleben schon, ich glaube, ziemlich genau 50 längere Expeditionen auf den Ozean unternommen in rund 30 Berufsjahren. Korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt.
Auf jeden Fall, doch,
ich habe das recherchiert.
Über 30, dann muss es ja stimmen.
Bevor wir darüber zu sprechen kommen, würde mich noch interessieren, das Meer und Sie, das ist, um im Bild zu bleiben, mittlerweile eine echte Langzeitbeziehung. Hat sich diese Beziehung in all den Jahren verändert, vor allem mit dem Klimawandel beispielsweise? Spielt sich die Sorge mehr in den Vordergrund um den guten Freund?
Die ist natürlich auch da und die war auch schon immer da, weil eben, wie gesagt, meine ersten Kindheitserfahrungen sind ja eigentlich von einem schmutzigeren Meer, als es heute ist. Auch damals gab es schon sehr viel Müll. Es ist einem nicht so aufgefallen wie heute. Es ist auch viel mehr Müll inzwischen geworden, leider Plastikmüll. Aber dafür sind ja andere Chemikalien Gott sei Dank verbannt worden aus den Weltmeeren. Mhm. Aber diese Idee, dass das Meer nicht ganz heile ist, dass es aber so riesig ist und man so viel lernen kann und es so ein viel größerer Teil der Erdgeschichte und des Lebens ausmacht, als wir Menschen jemals sein können oder beeinflussen könnten. Das war mir als Kind schon klar. Ich habe vorhin übrigens bei den Einflüssen, hätte ich natürlich gleich sagen müssen, mein Großvater, der zur See gefahren ist und so viel immer erzählt hat, auch bevor wir überhaupt lesen konnten als Kinder, der hat mir auch diesen Eindruck einer Heimat und einer Berufsperspektive vermittelt. Und auch er, der ja unter den übelsten Arbeitsbedingungen damals zur See gefahren ist zwischen Hamburg und Chile, er hat geleuchtet, wenn er vom Meer gesprochen hat. Und ich glaube, es muss gar nicht immer so ordentlich sein, dass man das Meer mal einfach nur neugierig ist oder mal denkt, oh, wie traurig, alles ist schmutzig, sondern das alles, wie in einer echten Beziehung, überlagert sich, verbindet sich und fesselt einen dann halt immer mehr.
Also Ihr Großvater Eduard Boetius, er selbst ist auch zur See gefahren, unter anderem als Walfänger, hat er Ihnen viel davon erzählt.
Ja, absolut. Ja. Es hat ihn sehr beschäftigt, sein ganzes Leben. Er hat ja ein Tagebuch geschrieben und hat daraus vorgelesen und hat immer wieder diese Geschichte erzählt, die ich auch unfassbar finde, wie er war ja nur kurz dabei, dann war ja schon alles zu Ende, weil die Wale des Südozeans so gnadenlos bejagt wurden, dass nichts mehr übrig blieb. Und dann hat er gesagt, wie er diese Zahlen übernommen hatte, das Buch an Bord, und er sah, was da gefangen worden war. Und als er da hingekommen ist, dann haben die sich gequält, 2 Saisons, und haben kaum mehr was rausholen können, weil die wirklich gnadenlos, und das weiß heute kaum einer mehr, dass kein Land so viel Wale gejagt und genutzt hat, in Öl verwandelt hat und in Margarine wie Deutschland. Und da war er dabei und der hat die einfach dahin schwinden sehen. Und das hat er auch erzählt, auch was für ihn als jungen Navigator das bedeutet hat. Er wollte einfach Geld verdienen, um eine Familie zu gründen, und hatte dann als Neuzugänger die schlechteste Kammer, wo das Walblut und Fett die Wand runtergelaufen ist und es unfassbar gestunken hat. Und er fand dieses ganze Phänomen ganz furchtbar entsetzlich, aber hat immer wieder gesagt, was hätte ich denn tun sollen? Ich brauchte Geld.
Und da haben Sie schon früh relativ viel über die Verwundbarkeit der Meere erfahren, ne?
Ich habe als Kind schon diese klare Sicht darauf gehabt, dass wir eigentlich uns selbst wehtun, wir Menschen. Der Ozean ist riesig und auch die Wale, Gott sei Dank, nach den 80 Jahren Schutz, die ihnen wir jetzt gewähren, kommen die Wale endlich wieder mehr zurück. Die Zahlen steigen. Ich komme gerade von einer unfassbaren Erfahrung. Der Paulmann, einer der großen Walkenner und Walfilmer, hat mir gezeigt, wie man sich einhört in die Pottwale und wie man dann weiß, wo sie sind. Und wir haben eine Pottwalfamilie beobachten können von seinem Segelboot mit einem Walbaby, was so neugierig war und zum Segelboot geschwommen ist und seinen runden Kopf rausgesteckt hat. Und diese Beobachtung zu machen, erst zu hören und sie dann zu sehen, ist einfach so wunderbar. Also wir können kaputt machen, wir können heilen als Menschen, aber es geht auch immer wieder um uns selbst und dem, was wir uns antun. Und das ist die große Geschichte des Walfangs, dass ich als Kind schon verstanden habe, warum machen Menschen so etwas Grausames? Warum machen sie etwas kaputt, was sie so dringend brauchen? Und heute wissen wir natürlich viel mehr als damals, dass die Wale Teil der großen Kohlenstoffpumpe Meer sind und die Wale auch die Umwelt, die Meeresumwelt gestalten durch ihre Präsenz. Und wir vermissen sie. Wir müssen teuer dafür zahlen, dass sie nicht mehr da sind.
Das Meer ist ja auf den ersten Blick ein Lebensraum, der nicht für den Menschen gemacht ist. Wie oft hatten Sie Angst auf dem Meer, unter Wasser? Sie sind ja selbst in 3.500 Meter Tiefe getaucht. Und um das vielleicht noch zu vervollständigen, Ihr Großvater, von dem hatten wir es eben, Eduard Boötius, ist ja vor allen Dingen deswegen dem einen oder anderen bekannt, weil er 1937 den Absturz des Zeppelins Hindenburg überlebt hat. Davon wird er Ihnen auch erzählt haben und Ihnen ein Stück weit auch versucht haben, die Angst zu nehmen. Hat das eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt?
Eigentlich überhaupt nicht. Auch da bin ich als Kind mit diesen Geschichten aufgewachsen, meines Großvaters, und er hat das immer wieder zum Thema gemacht, sein Überleben. Er hat Schiffsunglücke miterlebt, wie auch das Hindenburg-Unglück, und hat aber immer gesagt, also Panik nützt gar nichts, man muss dem Zufall eine Chance geben, man muss aber auch Bescheid wissen. Und er hat uns immer gesagt als Kinder, wenn ihr ins Wasser fallt, nichts ausziehen, man muss vor allen Dingen warm bleiben, keine Panik, nicht um sich schlagen, sondern ruhig schwimmen, versuchen ganz warm zu bleiben, irgendwas zum Festhalten. Und es war so, sozusagen gehörte dazu, dass man sich, wenn man wo ist, was vielleicht für uns Menschen lebensfeindlich erscheint, man sich immer darum kümmert, wie komme ich da wieder raus, wenn ich muss, und bin ich warm angezogen. Und so habe ich eigentlich selten Angst gehabt. Ich habe zweimal sehr schwere Stürme auf See mitbekommen. Das eine Mal war es so, dass wir wussten, wir waren auf dem Forschungsschiff Heinke, hatten einen der größten Nordseestürme mit abgewettert. Da ist viel Schaden in England. Viele Menschen sind zu Tode gekommen, viele Seeleute auf See geblieben. Und wir wussten auch, wir müssen da einfach, wir können nicht ausweichen, so groß war der Sturm. Und wir mussten immer gegen anhalten. Und dann denkt man natürlich, wenn jetzt die Maschine ausfällt, das war's dann. Aber einfach zu wissen, Forschungsschiffe, die Mannschaften darauf, alle sind trainiert, alle arbeiten unter dem höchsten Sicherheits- und Schutzbewusstsein. Und damit ist Überleben wahrscheinlich leichter, als wenn man mal unbeachtet einfach so nachmittags über die Straße läuft. Mhm. Also bin ich eher so mit diesem Gefühl groß geworden. Es ist die Arbeit, es ist das Können, das Verständnis, was einen das Meer auch, was einem da Sicherheit gibt.
Sie müssen als Kind aber auch schon ziemlich mutig gewesen sein. Irgendwo ist mir begegnet, Sie wollten mit 5 oder 6 Jahren Piratin werden, aber mindestens Meeresforscherin. Und da dachte ich, Moment, da gibt's doch noch jemanden, Pippi Langstrumpf. Hm. Die hatte auch einen Großvater oder hat sich einen ausgedacht?
Naja, ich glaube, ihr Vater war doch, ist früh ausgewandert und hat im Takatuka-Land gelebt.
Ephraim Langstrumpf?
Ich weiß es nicht mehr.
Oder so ähnlich, der Pirat. Unsere genau. Hörerinnen und Hörer, die wissen es besser.
Ja, aber Mut ist so eine komische Sache. Also ich war nämlich gar kein mutiges Kind. Ich habe furchtbare Probleme gehabt, so draußen beim Spiel. Ich konnte nicht über Felsen springen. Ich habe immer Angst vor Abgründen gehabt. Meine Eltern waren nicht sehr wohlhabend. Wir hatten eine Altbauwohnung in Darmstadt, wo die Toilette eine Treppe tiefer war. Und das war für mich das Fürchterlichste in der Nacht. Die Treppe runter in dieses Klo, wo man nie weiß, welches Monster ist hinter der Tür. Allerdings habe ich eben solche Ängste immer eher an Land, also auf Land projiziert und auf Türen anstatt oder Fahrradkeller oder sowas, aber eben nicht aufs Meer, überhaupt nicht. Und das ist ja klar mit unseren Ängsten, die können wir manchmal nicht so besonders beherrschen. Wir haben Projektionsflächen. Und bei mir war es aber nie das Meer und nie die Tiefe, die mir komisch vorkam.
Wer weiß, was Psychologinnen und Psychologen jetzt sagen würden. In Kindheitstagen immer eine Etage runter ins dunkle Bad, da sind wir vielleicht schon irgendwo auch bei der Tiefsee.
Nee.
Nein.
Flohspielung und Tiefsee haben nicht viel miteinander zu tun.
Hier ist SWR Kultur. Ich bin Gregor Papsch und treffe Antje Boetius zum Gespräch. Sie ist Meeresbiologin und Tiefseeforscherin. Das dunkle Paradies heißt ihr Buch über die Tiefsee. Sie haben das zusammen mit ihrem Vater, dem Schriftsteller Henning Boetius, geschrieben. Was fasziniert Sie so sehr speziell da unten im Dunkeln, wo man doch gar nicht weiß, was da eigentlich los ist?
Ja, das ist ja eben was Faszinierendes. Also zu denken, dass die Erde riesige Räume hat, in denen eine unfassbare Lebensvielfalt ist, viel größer als was wir an Land kennen. Und dann eben auch mal auszurechnen, was ich auch mal früh getan habe, wenn man weiß, wie groß der Raum ist, in dem Leben überhaupt sein kann auf der Erde, dann kommt man schnell zu der Berechnung, dass 90% des Lebensraums, den der Planet Erde bietet, Tiefsee ist und nur 10% ist da für uns und den Rest des Lebens. Einfach deswegen, weil 70% des Planeten eben Meer ist und das ist im Durchschnitt 3,8 Kilometer tief und unter dem Wasser ist ja noch Kilometer Packung Schlamm, in dem es auch lebt bis ganz tief unten, nämlich Einzeller leben dort. Und alles zusammengenommen macht einfach die Erde zu einem Tiefseeplaneten und das hat mich schon immer berührt. Dann in Jules Verne eben auch diese sehr realistische Beschreibung, wie der Kapitän von der Nautilus immer wieder sagt,
Kapitän Nemo
immer wieder sagt, Professor Aronnax, hören Sie mal zu, Sie haben noch gar nichts gesehen und die reisen ja dann durch die Weltmeere und er zeigt immer wieder, was es alles gibt, Gebirge, Landschaften und das hat sich Jules Verne alles so ausgedacht, aber es ist ja wirklich so, ich habe mit der Forschung der letzten 30 Jahre auch zeigen können, dass wir so ungefähr alle 50 Kilometer einen anderen Lebensraum in der Tiefsee antreffen können. Oft sind es die Berge und Täler, die das bestimmen, wie bei uns an Land. Aber auch in den sogenannten Tiefseeebenen oder manchmal nennt man die Tiefseewüsten, wenn man genau hinschaut und die Farbe des Schlammes oder die Zusammensetzung anschaut und die Einzeller, die dort leben oder auch die Würmer und anderes, die Krebse, dann erkennt man, die ändern sich ständig in der Zusammensetzung. Und diese kleinräumige Veränderung, die ist ähnlich wie an Land, bedeutet einfach, wir haben eine unfassbare Vielfalt.
Nur kommt man halt sehr schlecht hin.
Man kommt schlecht hin und die Tiere kommen auch schlecht zu uns.
So ist es. Sie haben das mal gemacht, sind mal 3.500 Meter, glaube ich, tief runtergetaucht. Ja. Erzählen Sie kurz, wo war das und was war das beim ersten Mal für ein Gefühl, dieser Anblick, dieses Sein da unten?
Ja, ich habe ja Gott sei Dank noch die Zeit miterlebt des bemannten Tiefseetauchens. Die hört fast auf. Es gibt noch ein paar touristische oder so vergnügliche U-Boote.
Heute machen das Roboter.
Es machen heute Roboter. Für uns Roboter hauptsächlich. Ne? Und das ist natürlich hilfreich. Die können unendlich lang tauchen und es ist auch vielleicht weniger gefährlich, könnte man sagen, wobei das echte Tiefseetauchen auch nicht gefährlich ist. Da ist noch nie was passiert. Also man verwechselt jetzt leider diesen Unfall mit diesen Menschen, die sich haben einbetonieren lassen, und um die Titanic zu sehen, mit dem echten Tiefseetauchen, wo einfach schlichtweg nichts passiert, weil das ein so sicheres Prinzip ist.
Im vergangenen Jahr war das, glaube ich.
Das war schon länger her. Es muss schon wieder, ein bisschen her. Für mich war es ein großer Wunsch, schon als Studentin selber mal als Mensch abgetaucht zu sein, so wie auch viele Menschen, die sich über die Raumfahrt Gedanken machen, sagen, ich möchte auch mal gern Astronaut sein, auch wenn der wenigste Teil des Jobs eigentlich was mit Astronaut sein zu tun hat, ist es doch was Besonderes, sich auf den Weg gemacht zu haben, weil der Weg ist auch Teil der Erkenntnis, wenn man fremde Räume begeht. Und ich wollte immer abtauchen und es hat lange gedauert, weil als Studentin hatte ich zwar meine Chance, aber dann war schlecht Wetter, dann ist mein Tauchgang hat nicht stattgefunden, dann musste ich ein paar Jahre warten. Dann endlich war es soweit und dann habe ich seitdem immer mal wieder geschafft, in U-Boote Meere zu befahren. Und mein erster Tauchgang war auch gleich der tiefste, das war im östlichen Mittelmeer. Bei den Schlammvulkanen, die vor dem Nilfächer sind, also vor Ägypten, gibt es riesige Schlammberge, die fantastisch sind, weil sie im Krater, wo mal Gas rausgekommen ist, Salzseen haben. Und ich durfte diese Salzseen kartieren. Es war ein tolles Forschungsprojekt mit französischen Kollegen von Ifremer. Und wir haben das mit dem Yellow Submarine U-Boot Nautil gemacht, was jetzt leider außer Dienst gestellt worden ist. Und das war eine tolle Erfahrung, weil eben wirklich sich auf den Weg machen und zu verstehen, wie geht das abzutauchen, was braucht man da und was kann man da entdecken. Das Beste ist nämlich, wenn man abtaucht und einfach nur die Farbveränderung sieht, wenn das Sonnenlicht schwindet und es wird immer dunkler, dann reist man ja durch alle Blaus und Grüns, die es so gibt. Und dann, wenn gar kein Licht mehr da ist, also wirklich nichts, wird es schwarz und dann kommt man in die Zone, wo die Lebewesen selbst Licht machen, die biolumineszente Zone. Und das ist ein absolutes Highlight für mich schon immer gewesen und wird es auch immer sein, in dieser Zone sehen zu können, wie das Leben funkelt.
Wer in eine Rakete steigt, um ins All zu fliegen, muss unzählige Tests vorher absolvieren. Mussten Sie das auch, wenn Sie den anderen Weg in die Tiefe wählen?
Das ist nicht so. Es ist viel einfacher technisch. Im Grunde bedeutet es ja nur, dass man dem Druck, den das Gewicht des Meerwassers ausübt, Widerstand leistet. Das können wir Menschen schlecht, weil wir so viel Hohlräume haben. Wenn wir aber in einer Stahlröhre sitzen, dann schützt uns der Stahl, der hält praktisch den Druck der Oberfläche. Und dann braucht man eigentlich nur ein Luftaustauschsystem. Es muss Sauerstoff zugeführt werden und das CO2 abgeführt werden vom Atmen. Und dann hält man es schon eine Weile aus. Diese U-Boote sind halt alle sehr klein. Sie haben keine Toilette, sie haben keine Küche. Das heißt, man ist auf beengtem Raum miteinander und mehr als 8 Stunden reichen auch die Batterien normalerweise nicht. Und dann geht es runter, dann hat man unten ein paar Stunden zu arbeiten und dann taucht man wieder auf und das fühlt sich wunderbar an.
Und es gibt wenigstens keine Schwerelosigkeit.
Die gibt es auch nicht, nee. Man hat aber doch dieses besondere Gefühl, wenn man eben schwebt mit einem U-Boot. Die können sich ja ganz einfach, das macht der Pilot, neutralen Auftrieb einstellen und dann schwebt man im Meerwasser und dann hat man kaum mehr ein Geräusch, also kein wenig Propeller und dann sieht man eben die Lebewesen, wie sie einen auch angucken durch die Bullaugen und man findet einfach diesen riesigen Raum als eine Umwelt, Mitwelt nimmt man viel stärker wahr, als wenn man das Ganze mit einem Roboter machen würde. Das verändert auch, wie man forscht und wo man hinguckt.
Mir ist ein Zitat von Ihnen begegnet, das fand ich so schön, weil es so viele Bilder öffnet. Die Tiefsee ist ein fremder Planet auf unserem Planeten.
Ja.
Heißt das auch, dass Tiefseeforschung und Astronomie, wir haben ja ein bisschen schon darüber gesprochen, viel gemeinsam haben?
Auf jeden Fall. Wir haben auch immer wieder Forschungsprojekte zusammen und gerade genieße ich es bei der sogenannten Zukunftsstrategie Forschung und Innovation der Bundesregierung, dass wir dort auch zusammen eine Mission haben, Weltraum und Raumfahrt und Tiefseeforschung, Ozeanforschung. Da gibt es Parallelen, in denen es um Räume geht, von denen wir Menschen ausgeschlossen sind. Wir sind nicht so gebaut, dass wir im All umher irgendwie fahren, reisen. Wir brauchen dazu Hilfsmittel. Und in der Tiefsee ist es genauso. Und im All suchen wir immer noch nach anderem Leben. Wir wissen immer noch nicht, ob es das gibt, auch wenn es eigentlich wahrscheinlich sein sollte. Es gibt ja genug erdähnliche Himmelskörper, aber noch haben wir keine Spur von anderem Leben. In der Tiefsee haben wir unendliche Vielfalt von Leben, das so viel älter ist als alles, was wir Menschen kennen. Wir können mit diesem Leben aber nicht unter den gewohnten biologischen, medizinischen oder chemischen Bedingungen arbeiten. Wir müssen zu ihm reisen, um es zu verstehen. Und das macht auch die Tiefsee wie einen fremden Planeten.
Worüber weiß man mehr, über die Tiefsee oder das All?
Wir wissen natürlich über die Tiefsee insofern mehr, als dass wir da schon mal das fremde Leben gefunden haben und ungefähr verstehen, wie es funktioniert in Ansätzen. Beim All ist es ja viel schwieriger. Was einfacher ist im All, deswegen wird so oft gesagt, wir kennen die Oberfläche des Mondes und des Marses besser als die der Erde. Und das stimmt wiederum, weil diese genannten Himmelskörper haben keinen Ozean. Man kann sie hochauflösend vermessen und metergenaue Karten machen. Und das haben wir bis heute nicht von der Erde. Wir haben ein riesiges Projekt für die Vermessung des Ozeans, wo es einfach nur um Meeresbodenkarten geht. Die Gebirge alle zu sehen, die Seeberge, die Vulkane, die Gräben.
Wie viel des Meeresbodens der Tiefsee ist vermessen?
Also in den letzten 20 Jahren sind wir von kläglichen 6% auf 24% gekommen mit sehr viel Aufwand. Zu 2030, also zum Ende der UN-Dekade, soll eine neue Meeresbodenkarte herausgegeben werden. Und die Stiftung, die das organisiert, die hat viel dafür getan, dass Forschungsschiffe und andere Schiffe sich besser abstimmen und dass diese Karten entstehen. Wir am AWI haben Verantwortung für den Südozean. Aber dennoch, wenn man guckt, wie das definiert ist, was Wissen hier bedeutet, wie wenig Punkte wir dann auf einem Quadratkilometer haben, bedeutet es immer noch, dass wir viele Strukturen nicht sehen können. Und die Struktur des Meeresbodens, wo ein Hügel ist oder ein Loch, das macht so viel aus für das Leben, dass es immer noch nicht reicht. Und diese 24% sind natürlich immer noch kläglich, wenn es um unsere eigene Erde, um unseren Planeten geht.
Eins hat die Tiefseeforschung der Raumfahrt in Deutschland zumindest voraus. Es waren mehr Frauen in der Tiefsee als im All. Da sitzt der lebende Beweis.
Und so. Was auch toll ist, ich durfte ja mal mit Alexander Gerst abtauchen. Er gehört zu den ganz wenigen, ich glaube es gibt nur 2 oder 3 Menschen, die sowohl im All wie auch in der Tiefsee waren. Und es gibt eine kanadische Astronautin, die das geschafft hat. Also es ist tatsächlich so, dass diese Wege selten sind für uns Menschen, weil der technische Aufwand hoch ist. Man macht es ja auch eigentlich nicht zum Spaß, sondern weil man beitragen will zum Wissen und zum Verständnis. Aber ich finde es doch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Reise selbst, also zu verstehen, wie weit weg ist etwas, wie fühlt es sich an, wie kalt ist es, wie schwierig und warum können wir das und was lernen wir dann? Das sind alles Dinge, die wichtig sind und über die man reden soll und die man auch bebildern muss. Das macht den Menschen eine ungeheure Freude, diese Filmchen zu sehen, die wir dann haben, wo man einfach nur rausguckt und staunt, auch als erprobter Tiefseeforscher. Jeder Tauchgang zeigt dann irgendein Leben, das man noch nie zuvor gesehen hat. Und das freuen viele Menschen, dieses Wissen mit uns zu teilen.
SWR Kultur heute zu Gast, die Meeresbiologin Antje Boetius. Frau Boetius, jetzt mal die vielleicht etwas ketzerische Frage an die Tiefseeforscherin. Ist das Wissen über die Tiefsee eigentlich notwendig? Man könnte ja sagen, der beste Schutz für das Ökosystem Tiefsee wäre, es einfach in Ruhe zu lassen. Aber das tun sie nicht.
Tja, wir Menschen lassen nichts von der Erde in Ruhe. Es gibt gar nichts, was von unseren Handlungen ausgenommen ist. Sogar die Erdachse hat sich aufgrund unserer vielen Aktivitäten, Klimawandel, Aufbrauch von Grundwasser und so weiter schon verschoben. Also die Idee, dass wenn man nichts weiß, man dann besser schützen kann, die wurde, glaube ich, oft genug widerlegt in unserer Entwicklungsgeschichte als Menschen. Und eigentlich geht es wirklich darum, dass wir nicht nur immer verstehen, was wir kaputt machen, sondern auch, wie etwas funktioniert, bevor wir es verändert haben, damit wir auch Referenzpunkte haben und sagen können, diese Situation, so sieht es aus, wenn es gesund ist oder da diese Art von Wälder sind die, wenn so sehen sie aus, wenn sie heil sind, das lebt darin. Sehr oft fehlt uns Menschen ja das Verständnis, wenn wir nochmal zum Anfang zurückgehen und die Sache mit den Walen uns mal überlegen. Wir alle leben mit einer walentleerten Erde. Also es sind jetzt vielleicht, wenn wir Glück haben, 20% der großen Wale wieder zurück, was die Bestände angeht, vielleicht weniger. Manche sind immer noch vom Aussterben bedroht. Aber es gab mal eine Welt, wo wirklich die Gewässer, die Küstengewässer, auch die Nordsee, auch die Fjorde Grönlands manchmal aussahen, als würden sie kochen. So viele Wale haben da gelebt. Wenn so viele Wale da gelebt haben, haben die doch unfassbar viel gefressen. Das bedeutet, die Meere waren tausendmal produktiver vielleicht, als sie es heute sind. Heute klagen Fischer, dass es nichts mehr zu fischen gibt in der Ostsee. Aber wenn da mal so viele Wale gelebt haben, was war da eigentlich los mit dem Meer? Und diese Referenzlinien, für die die Wissenschaft steht, aber manchmal auch einfach nur die Überlieferungen von uns Menschen, das sind doch ganz wichtige Referenzlinien, um zu sagen, so wollen wir in Zukunft wieder leben. Wir wollen eine Erde bauen, in der die Wale ein so gesundes Zuhause haben, wie wir Menschen auch, weil das ist ein besseres Leben dann. Dann funktioniert die Erde besser und ist gesünder.
Meine Frage eben war natürlich nur die Einleitung zur eigentlichen Frage.
Entschuldigung, aber you got me going.
nee, aber ist natürlich richtig. Die eigentliche Frage lautet ja an die Forscherin, wie gehen Sie um mit der Verantwortung, die sich damit verbindet, ein Ökosystem erforschen zu wollen und gleichzeitig schützen zu müssen.
Für mich fängt alles immer eher mit Staunen und dem Gefühl von Neugierde an. Und die meisten Menschen, die wollen Wissen haben und wollen gerne eine Wissenschaft haben, die sie erstaunen lässt, die ihnen Neues erzählt. Und wir wissen das auch, das ist nicht nur so ausgedacht von einer Wissenschaftlerin, die viel Geld für ihre Forschungsschiffe braucht, sondern es gibt ja viele Umfragen, es gibt Beobachtungen. Wir haben das Wissenschaftsjahr in Deutschland, wo jedes Jahr ein Thema gefeiert wird. Und vor einigen Jahren hatten wir das Wissenschaftsjahr nachgefragt. Da wurden einfach Leute gefragt, was interessiert euch eigentlich? Was wollt ihr erforscht haben? Und die meisten Fragen sind immer die an die Wissenschaft, bitte verschiebt die Grenzen des Wissens, erzählt uns etwas, wie alles funktioniert und miteinander zusammenhängt. Und dafür ist hauptsächlich die Meeresforschung für die Meere und Ozeane verantwortlich, Bilder zu erzeugen, wie das Leben dort funktioniert. Weil dann können wir auch besser damit umgehen, es schützen und können überlegen, wie unsere Handlungen, die oft ja landgeprägt sind, dann auch die Meere belasten oder verändern und auch uns wieder schaden.
Mhm. Nun profitiert von Ihren Erkenntnissen natürlich nicht nur die Wissenschaft, sondern auch und vor allem die Industrie, die wartet nur darauf, die Tiefsee zu erobern, weil dort sogenannte seltene Erden, vor allem die wertvollen Manganknollen, lagern. Die brauchen wir dringend für Batterien, für Handys, für E-Autos. Es gibt Förderanträge. Einige Staaten wie Norwegen oder Japan haben schon bestimmte Bereiche ihrer Meere für die kommerzielle Tiefseenutzung freigegeben. Droht der Tiefsee ein unkontrollierter Raubbau?
Erstmal muss man vielleicht sagen, die Industrie, die alles extrahieren und vernichten will, gibt es ja gar nicht, sondern auch Industrie in ihrer Vielfalt hat sich in den letzten Jahren sehr damit beschäftigt, wie sie mit knappen Ressourcen umgeht. Das ist ja immer mal wieder ein Desaster in unserer Menschheitsgeschichte gewesen, wenn wir Ressourcen so verbrauchen, dass sie unendlich knapp werden, dann werden sie unendlich teuer und es entstehen Zerwürfnisse. Unsere Industrie zum Beispiel, die Automobilindustrie, viele der Unternehmen haben sehr früh ein Moratorium gegen Tiefseebergbau gefasst, weil es ihnen unwahrscheinlich und unwirtschaftlich vorkommt, abhängig zu sein so sehr von einzelnen Spurenelementen, dass man Raubbau an den Meeren in dem Maße betreiben müsste. Dennoch gibt es diese Idee, wir brauchen vielleicht diese seltenen Metalle, seltenen Erden für unsere Materialien. Und es stimmt, dass viele Länder, auch Deutschland hat Lizenzen im Pazifik, Polen, im Atlantik, also viele, viele Länder haben irgendwo Gebiete, wo sie zumindest sagen, da schauen wir hin, da wollen wir wissen, was ist da, könnten wir irgendwann vielleicht etwas gebrauchen von dem, was da ist. Damit kann man umgehen, wenn klar ist, unter welchen Bedingungen wäre es denn möglich, denn wir alle haben uns eigentlich geeinigt auf der Welt, dass es nicht mehr extrahiert und vernichtet werden soll, das Leben dafür, dass wir ein Material gewinnen. Kann man das in der Tiefsee? Und das ist die große Frage. Unsere Forschung zeigt, dass das sehr schwierig ist, weil in der Tiefsee die Metalle, die man da gewinnen könnte, oft so langsam wachsen, die Ressourcen, und so voll auch wieder sind von Leben oder so viel Leben daran lebt, dass man sich nicht so richtig vorstellen kann, wie gelänge das denn, ohne Leben zu gefährden. Mhm. Deswegen hat auch Deutschland, hat Frankreich sich zu einem vorsichtigen Moratorium jetzt entschieden. Aber ja, manche Länder wollen erst noch hinschauen, was haben wir für Ressourcen, damit sie nicht von anderen Ländern abhängig sind. Der Raubbau an Land ist natürlich auch nicht schön. Das bricht einem das Herz, wenn man diese riesigen Löcher im indonesischen Regenwald oder sonst wo sieht oder unter welchen erbärmlichen Bedingungen Menschen die Arbeit leisten im Bergbau. Kinder in giftigen Schlemmen spielen und all diese Horrorbilder. Und dann ist es natürlich leicht, sich vorzustellen, naja, in der Tiefsee, da spielen keine Kinder, da könnten wir doch lieber die Ressource nehmen. Aber wenn man dann hinschaut und versteht, wie sind die verteilt, die Ressourcen, und wie kriegen wir die dann hoch und was machen wir denn mit dem ganzen Dreck, der da entsteht, den nimmt ja gar keiner, weil das toxische und radioaktive Abfallschlämme sind. Man kann von Manganknallen oder den meisten Erzen aus der Tiefsee ja noch nicht mal 1% Wertstoff gewinnen und 99% ist dann toxischer Abfall, den will keiner. Also ist einfach noch gar nicht bewiesen, dass es überhaupt ein Businessmodell ist, und trotzdem gibt es Firmen, die viel darüber reden, Investoren suchen, Bagger bauen und was nicht alles, und wir brauchen das Wissen, um entscheiden zu können. Als Bürgerinnen und Bürger beauftragen wir unsere Regierung nun, genau hinzuschauen, die Forschung durchzuführen oder selbst zu investieren. Wie verhalten wir uns? Und für dieses Wissen ist auch die Meeresforschung zuständig. Das erheben wir in Deutschland.
Macht Ihnen das nicht Angst? So Zahlen, ich habe sie nicht genau im Kopf, aber der Bedarf an seltenen Erden wird in den nächsten so und so vielen Jahren, 20, 30 Jahren, um das 2000-fache steigen. Also da ist unglaublich viel Bedarf und irgendwoher muss der ja gedeckt werden.
Na, ich hinterfrage erstmal, wie solche Zahlen zustande kommen. Wir erzählen uns ja alle möglichen unendlichen Wachstumsgeschichten von seltenen Ressourcen. Und wenn man dann als Wissenschaftler, ist man ja dafür prädestiniert, eine Recherche durchzuführen und sich zu informieren. Und es ist also wieder die grundsätzliche Frage zu stellen, warum erzeugen wir selbst als Menschen eine Abhängigkeit von etwas, was es kaum gibt auf der Erde? Warum nehmen wir keine Materialien, die häufig sind? Genauso wie die Frage sich stellen muss und sich jeder gefallen lassen muss, warum machen wir uns von fossilen Brennstoffen abhängig, die so langsam wachsen und so viel Schaden anrichten, wenn es für immer unendlich Wind und Sonne gibt? Genau die Frage stelle ich mir da auch. Und wenn ich in diese Investorengeschichten reinschaue, stelle ich oft fest, dass da ein Trick verwandt wird. Und zwar wird behauptet, ja, weil für Klimaschutz brauchen wir alles Batterie, brauchen wir alles neu, da brauchen wir dies, da brauchen wir das. Und das mit alles braucht seltene Erden, deswegen brauchen wir so viel. Aber wenn man sich dann mal überlegt, Moment mal, alle Leute schmeißen dauernd ihre Handys, ihre Autos weg, es ist alles eine Wegwerfgesellschaft, kaum etwas wird recycelt von diesen Metallen, dann ist doch eher die Frage, warum vernichten wir diese seltene Ressource, warum lernen wir nicht, andere Materialien zu erfinden? Und das wäre meine Gegenfrage. Bevor wir in die Tiefsee gehen müssen und dort Leben zerstören, was wir gar nicht kennen, frage ich mich, ist das nicht das tollste Innovationsprojekt überhaupt? Schluss mit der Abhängigkeit von seltenen Metallen.
SWR Kultur, ich bin Gregor Papsch und mein Gast in der Sendung Gespräch ist die Meeresbiologin und Tiefseeforscherin Antje Boetius. Sie ist auch Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Boetius, wir haben über die Faszination Tiefsee gesprochen. Wasser ist nicht gleich Wasser. Eine andere Gegend auf unserem Planeten, die Sie häufig bereist haben, ist die Arktis. Auch da zeigt sich der Einfluss des Menschen. Sie waren vor ziemlich genau einem Jahr mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern 2 Monate dort, um die Auswirkungen des Klimawandels auf das ewige Eis zu dokumentieren. Wie steht es um die Arktis?
Die Arktis ist wirklich ein Symbol der enorm schnellen Veränderungen durch die Erderwärmung. Die Arktis, die kennen wir als kalten Lebensraum. Es geht um den Raum rund um den Nordpol, wo es ein halbes Jahr dunkel und bitterkalt ist. Aber wenn man Temperaturdaten der letzten Jahrzehnte vergleicht, dann sieht man diesen unfassbaren Trend, dass die Arktis sich in den letzten 40 Jahren schon ein Mehrfaches gegenüber dem Rest der Erde erwärmt hat. Und der Rest der Erde macht uns ja schon Probleme dadurch, dass er eben sich durchschnittlich um fast 1,5 Grad mittlerweile erwärmt hat. Aber in der Arktis geht das 4-mal so schnell und die Konsequenzen sieht man eben an dem Eis, an dem Gefrorenen, ist ja klar. Eis, gefrorenes Wasser reagiert auf Wärme, das kennt jeder. Man macht sich abends einen Drink, hat 2 Eiswürfel drin und sie schmelzen so dahin. Und in dem Moment, wo sie geschmolzen sind, geht dieses leckere, kühle Drinkgefühl weg und das wird schal und warm, das Wasser. Das Eis also auf der Erde macht genau das. Es kühlt die Ozeane so, dass das Wasser schwer ist und absinkt. Und dieses Absinken ist Teil des großen Förderbands und es bringt sauerstoffreiches Wasser nach unten in die Tiefsee und warmes anderswo wieder hoch, in der Antarktis und der Arktis. Und alle diese Prozesse kommen nun durcheinander. Wenn die Luft zu warm wird in der Arktis und mehr Gletscher abschmilzt, mehr Eismassen, mehr Meereis, was immer wieder aus Seewasser gefriert, den Ozean warm macht, dann kommt alles sprichwörtlich ins Rutschen und das tut uns Menschen gar nicht gut. Und das sehen wir in der Arktis enorm. Wir haben seit meiner ersten Forschungsfahrt in die Arktis 1993 und heute ja einen Großteil des alten Meereises, des mehrjährigen Meereises verloren. zu meiner Doktorandenzeit war das Eis ein paar Meter dick. Heute ist es im Sommer kümmerliche 1,5 Meter dick nur noch und schmilzt deswegen immer schneller, bricht auf. Und eine neue Arktis entsteht und das interessiert mich sehr. Ich habe eine Zeitreihe seit 30 Jahren, bin ich immer wieder da und schaue an denselben Orten nach, wie geht es auch der Tiefsee unter dem Eis. Und man sieht, dass diese schnelle Veränderung durch die Erwärmung sich bis runter, bis in die Lebensvielfalt durchsetzt. Und das bedeutet für uns Menschen einfach nur, wenn wir an dieser Stellschraube drehen, Temperaturveränderung, Eisschmelze, dann berührt das alles Leben auf der Erde.
Sie haben in einem Essay geschrieben, ich bin eine Augenzeugin des Verlustes. Da sind wir wieder beim Thema Beziehung.
Ja, das ist richtig. Weil wenn man mehr als kennt und darauf läuft und auch darunter geschaut hat, das gehört ja zu unserer Arbeit, einfach drunter schauen, auch festzustellen, wie viel Leben es im Meereis gibt. Wie viel Lebewesen, Robben, Wale, Seevögel, der Eisbär von dem Meereis abhängt. Oder in der Antarktis, die ja sich jetzt auch in den letzten Jahren enorm verändert hat, dann die Pinguine und noch viel mehr. Dann wird einem schwindelig, wie viel von deren Lebensraum verschwindet. Das wäre so, als wären wir plötzlich Zeuge werden, wie Europas Wälder komplett in wenigen Jahren abgeholzt werden würden. Da würden wir uns ja auch schütteln und irgendwas aufschreien und Hilferufe und demonstrieren und uns festketten an den Bäumen. Aber ähnlich dieser Fläche, die ich gerade benannt habe, eine solche Fläche verschwindet eben in den Polarregionen. Und wir schauen hin, wir sehen die Satellitenbilder, die Forscher sagen, oh, das ist nicht gut für die Robben und die Wale und die Pinguine. Aber es ist ein tiefer Eingriff in, wie die Erde funktioniert. Denn das weiße Schild des Eises reflektiert ja auch das Sonnenlicht, kühlt die Luft und den Ozean. Und wenn all das verloren geht, dann ist das nicht mehr die Erde, die wir kennen. Und das bedauern ja auch sehr die Völker, die dort oben in der Arktis schon seit Jahrtausenden leben. Die Arktis ist unsicher geworden.
Jetzt ist die Arktis ja schon für viele ein faszinierendes, aber auch eben fremdes Terrain. Wie ist das erst mit der Tiefsee unter der Arktis?
Die Tiefsee fängt praktisch unter dem Meereis an, weil das Meereis nimmt schon mal viel vom Sonnenlicht weg. Und was Tiefsee ja ist, ist ein lichtleerer Raum, in dem kein Sonnenlicht für Photosynthese da ist. Und es ist wenig Licht, wenn unter dem Meereis. Und es wird sehr schnell dunkel. Plus in der Arktis ist es ja September bis dann zum nächsten Jahr Mai auch dann dunkel und dann ist erst recht kein Sonnenlicht da, einfach weil die Sonne gar nicht aufgeht. Also ist die Arktis viel mehr Tiefsee als andere Regionen der Erde. Und dann unter das Eis zu schauen und festzustellen, wie es dort blüht, dass es dort einzellige Algen gibt, die riesige Teppiche machen, in denen sich die Fischchen verstecken und die Krebse. Dann zu sehen, wie das Leben sich konzentriert auf diese zwei Frühjahrs-Sommermonate in der Arktis, wo alles Licht da ist. Die Nahrungsnetze, wie man sieht, wie fein die aufeinander eingestellt sind und dann auch in der Tiefsee erkennt, die Tiefseelebewesen 4 Kilometer unter dem Nordpol, so tief ist es am Nordpol, über 4,5 Kilometer fast, die warten darauf, dass die Sommerblüte absinkt und sie ernährt. Und dann, wenn man dabei ist und schaut, wie all dieses Leben so abgestimmt ist und dann auf einmal ist ein Jahr anders, so wie letztes Jahr, da ist das Eis von einer anderen Region der Arktis gekommen, hatte keine Algen, ist auch nicht so abgeschmolzen, es gab kaum Nahrung für die Tiefsee, dann ist alles auch anders. Dann verhalten sich die Tiere anders, es sind andere Tiere da. Es ist also, Oberfläche und Tiefsee sind direkt miteinander verbunden. Und so merkwürdig und unbekannt die arktische Tiefsee ist, es ist doch ein sehr mit uns verbundenes Meer.
Und es hängt alles miteinander zusammen.
Es hängt alles miteinander zusammen, ja. Aber es ist auch trotzdem sehr fremd. Ich muss kurz mal sagen, wir haben so wenig von der Arktis gesehen. Ich bin sehr stolz, dass wir die heißen Quellen der Arktis entdeckt haben und dass wir Seeberge entdeckt haben, die gleichzeitig, auch wenn es so wenig Nahrung in der Arktis gibt, die produktivsten und am dichtesten besiedelsten Tiefseelebensräume sind. Wir haben
Seeberge, haben Sie gerade gesagt.
Vulkane, erloschene Vulkane in der Arktis, deren Gipfel zum Teil bis 500 Meter hoch kommt unter der Wasseroberfläche. Da haben wir welche entdeckt. Da sind riesige, metergroße, uralte, mehrere hundert Jahre alte Schwämme, kriechen dort herum und ernähren per Verdauung mit Hilfe von Bakterien, die sie aus dem Meerwasser aussammeln, dann alte Reste von abgestorbenen Würmern, die da mal zu tausend gelebt haben. Wir haben die verrücktesten Lebensräume dort entdeckt und deswegen noch einmal, wir kennen so wenig von unserem Ozean, er ist noch immer dieser fremde Planet und unser Auftrag ist doch hoffentlich nicht ständig nachzuzählen, was der Mensch alles wieder kaputt gemacht hat, sondern vor allen Dingen mal zu sagen, Leute, auf der Erde ist so viel wunderbares Wissen zu erlangen, wenn man diese Lebewesen nur verstehen würde. Wie werden die so alt? Warum können die sich als einfache Schwämme genau ihre freundlichen Bakterien aussuchen, die in ihnen leben dürfen? Wie klappt denn das alles? Das ist ein Schatz, den wir nicht gehoben haben als Menschen und der im Moment unendlich erscheint.
Wir sind in einen Krieg eingetreten mit der Natur, haben Sie nichtsdestotrotz gesagt, von dem unklar ist, wie er endet. So geht das Zitat weiter. Das ist ein ziemlich düsteres Szenario. Es gibt einen bekannten Roman, der von diesem Krieg erzählt, Frank Schätzings Klimadystopie, kann man glaube ich sagen, Der Schwarm. Das Buch ist vor 2 Jahren als Serie verfilmt worden. Sie haben die Macher wissenschaftlich beraten. Was war da Ihre Aufgabe? Wie haben Sie sie beraten?
Es ging zunächst vor allen Dingen darum zu sagen, wie kann in so einem Thriller, in so einer Serie die Wissenschaft dargestellt werden, möglichst nah an der Realität? Wie funktioniert Forschung an Bord, wenn man vor einem Problem steht und man weiß gar nichts? Und dieses Gefühl, etwas passiert und man weiß nichts, kennen wir ja alle noch von der Pandemie, von der Corona-Krise, wo am Anfang man nicht eben wusste, was ist das für ein Virus, wie wirkt der auf uns, haben wir eine Chance zu überleben als Menschheit, all diese Dinge. Und wie dann Forschung geht, wie es manchmal Zufall auch ist, dass irgendwelche Menschen sich kennenlernen und eine Bande bilden, um zusammen für Wissen zu kämpfen, für neues Wissen. Das hört sich gleich nach Fiktion an, aber es ist auch Realität. Immer wieder sind es einzelne Begegnungen, einzelne Kooperationen, die dann ein Rätsel lösen. Und es ging auch darum, wie stellt man die Arbeit auf dem Forschungsschiff dar, wie der Umgang zwischen Mann und Frau zum Beispiel oder internationalen Teams. Wie oft hat man es als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler die Situation, dass einem keiner glaubt, dass man etwas entdeckt hat und alle drehen sich weg, gucken irgendwo hin und sagen, ach naja, komm mal übermorgen wieder, ist nicht so wichtig. Und so all diese spannenden Momente mussten übersetzt werden in die heutige Zeit. Und das war hauptsächlich meine Aufgabe.
Aber entschuldigen Sie, eine ganz banale Frage. Im Buch geht es ja eigentlich darum, dass das Meer irgendwann zurückschlägt.
Ja.
Ja. Was sagt die Wissenschaftlerin dazu? Ist das vorstellbar in irgendeiner Form oder sind wir da doch in der Science-Fiction gelandet?
Ja, also beides. Ne? Wir sind natürlich immer dann im Science-Fiction, wenn wir uns eine intelligente Macht vorstellen, die nicht menschlich ist und die gezielt strategisch gegen uns vorgeht, einen Plan schmiedet und dann zum Beispiel Walhirne befällt, um Wale dazu zu bringen, Boote zu zerstören. Aber ständig, und das war auch das Verrückte, als der Film entstanden ist, ständig passiert irgendwas, was in Frank Schätzings Roman so anekdotisch oder so erzählt wird als Fiktion, wie zum Beispiel, ja, Wale greifen Boote an. Das war eine Erfindung, das tun sie ja eigentlich nicht, aber dann haben sie es doch getan. Und jetzt haben wir diese Orca-Populationen vor Portugal und Spanien, die Segelboote zerkloppen. Warum, weiß man noch nicht so genau, aber mich hat begeistert, dass ständig sich das Meer ja wirklich rächt an uns. Also es fängt an mit den Sturmfluten, die immer mehr und stärker werden, mit dem Meerspiegelanstieg. Es geht weiter mit unserer Verschmutzung der Meere. Nährstoffe sind zu viel in den Meeren. Also gibt es Giftalgenblüten, gibt es Verschleimung der Meere, wenn man mal ans Marmara-Meer denkt, wo vor ein paar Jahren kein Schiff mehr ein- und auslaufen konnte, weil die Schiffe erstickt sind in diesem dicken, fetten Algenschleim, der alles unter sich erstickt hat. Mhm. Dann hört sich das auch wie Science-Fiction an, ist aber schon Realität. Und darum ging es.
Ne? Und kann ich das noch mal kurz zu Frank Schätzing sagen? Da geht es ja, glaube ich, auch darum, wie der Meeresboden Methangase freisetzt. Können Sie mal erklären, was da eigentlich passiert?
Ja, das, weil Frank Schätzing sein Buch geschrieben hat in der Zeit, als gerade die Gashydratlager, die riesigen gefrorenen Methanschichten rund um die Kontinentalränder entdeckt worden sind, hat er die Geschichte so aufgesetzt, dass eben die Erdölindustrie beim immer weiter erbeuten wollen Schindluder treibt und es rächt sich das Meer und die fremde Kraft, indem Würmer umgetunt werden und die fangen an, Löcher in die Gashydrate zu bohren und dann fliegt alles in die Luft und Tsunamis entstehen und sowas. Und alle diese kleinen Schritte, so zusammen natürlich eine intelligente Macht, die das alles programmiert, nein, das ist Fiction. Aber natürlich ist eine Chance da, dass wenn Gashydrate zu warm werden und sich dann auflösen, in riesige Gasblasen verwandeln, Eruptionen stattfinden und ein Tsunami einen Teil des Landes wegwäscht, das wissen wir aus der Erdgeschichte, dass es passiert ist. Und das ist die Kunst vom Erzählen und das macht es auch spannend und interessant, wenn Wissenschaft und fiktive Geschichten zusammengebracht werden. Es macht Leuten Spaß, immer rätseln zu müssen, was ist jetzt eigentlich wahr und was ist erdacht? Wie weit gehen denn diese Veränderungen überhaupt? Und das hat einen unfassbaren Lerneffekt und ich war froh, auch wenn es viel Kritik an der sehr düsteren Darstellung in der Serie gab und auch wenn viele Leute gesagt haben, ach, wenn es den Meeren so schlecht gehen würde, dann wären doch alle Leute auf der Straße, das gibt's doch gar nicht, fand ich auch lustig. War es so, dass es eine der meistgestreamten Serien war und ich habe viele Zuschriften bekommen von Leuten, die wie so Zirkel gebildet haben, um dann rauszurecherchieren, was war jetzt nun Fiktion, was ist wirklich echt und das ist super, weil so lernt man spielerisch ganz viel über den Ozean.
Wir sind fast am Ende schon unseres Gesprächs.
Kurzer Tauchgang.
Ja, bei dem ich wirklich sehr viel gelernt habe. Wir wollen das vielleicht nicht ganz dystopisch beenden, dieses Gespräch. Die Prognosen des Weltklimarats sind regelmäßig relativ düster. Trotzdem sagen Sie, es gibt in der Geschichte der Menschheit eine viel längere Zeit der Kooperation mit der Natur. Was gibt Ihnen Hoffnung für die Zukunft?
Also schon unsere eigene Geschichte, dass man sehen kann in unserer Geschichte, wie oft wir uns irgendwie verrannt haben und schlimme Dinge angestellt haben. aber dann auch wieder auf einen anderen Pfad kommen und anders weitermachen. Und jetzt ist halt das Besondere, diesmal, auch wenn es immer noch so sehr um lokale, regionale Entscheidungen geht, um unsere eigenen Gesetze und Regeln, um wie Europa zusammenhält, das ist ja ein ganz großer Teil unserer Zukunft. Wir müssen aber als ganze Menschheit uns diesen Rahmen organisieren, in dem es nicht mehr so ist, dass das Zerstörerische, das Natur zerstören, Klima schlecht machen, Ozeane belasten, das darf nicht mehr das Günstige, Einfache sein. Man darf nicht mehr reich davon werden, wenn man das tut. Und es darf auch nicht so sein, dass die Naturschützen, das Klimaschützen immer unbequem ist, anstrengend, teuer, nervig, sondern das muss einfach die bessere Party sein. Darum geht es.
Antje Boetius, Meeresbiologin und Tiefseeforscherin. Herzlichen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.